Hallo da draußen. Bevor die Episode gleich losgeht, ein kurzer Hinweis. Komm doch mal wieder rein zu uns in eine der Globetrotter-Filialen bei dir um die Ecke. Denn die Workshop- und Veranstaltungssaison ist gestartet. Dich erwarten authentische Abenteuergeschichten, wertvolle Inspiration und Profi-Know-how. Das alles in entspannter Clubhütten-Atmosphäre. Sichere dir jetzt die begehrten Tickets und komm gerne vorbei. Wir freuen uns auf dich. Das ganze Programm findest du auf globetrotter.de/Veranstaltungen. Und jetzt viel Spaß mit einer neuen Episode Rausgehört.
Auf einmal raschelte das ganz laut so unter uns und dann guckten wir runter und da war eine ganze Horde Wildschweine dann auch mit Frischlingen und ja, so einen wilden Eber will man dann nicht unbedingt gegenüberstehen, das sind ganz schöne Brocken.
Und dann natürlich plötzlich an einem Abend Wölfe, man hört dann das Wolfsgeheul, wir sind dann nachts raus aus dem Zelt und dann auch natürlich noch Mond. Das ist schon spannend, hätten wir gar nicht erwartet, sowas hier auch in Deutschlands Wäldern dann zu erleben.
Wenn der Vater mit dem Sohne, ja, dann hören wir gerne zu. In Episode 71 waren Aaron und Achill Moser schon zu Gast hier in Rausgehört. Damals haben die beiden von ihrer Reise durch Kanada berichtet. Und so viele von euch haben zugehört und auch in den Stores die Vorträge besucht. Ja, und deswegen sind die beiden jetzt wieder da. Neues Abenteuer, neue Herausforderungen, dieses Mal vor der eigenen Haustür. Vater und Sohn sind nämlich aufgebrochen auf eine Wanderung quer durch Deutschland, von Norden nach Süden. Ich will von Aaron und Achill wissen, wie vielseitig sie die Heimat erlebt haben, welche Begegnungen diese Wanderung so einzigartig gemacht haben und natürlich, wie es um ihr Verhältnis steht, nach so vielen Monaten voller Abenteuer. Ich bin Joris, Reisereporter bei Globetrotter und treffe in diesem Podcast beeindruckende Menschen, die das Abenteuer in der Natur suchen. Die eine ganz besondere Geschichte haben, von denen wir lernen können und die Lust aufs Reisen machen, auf das Draußen erleben.
Ja Mensch, hallo ihr beiden, da seid ihr mal wieder, wie schön.
Hallo, ja, Tag.
Wir freuen uns auch. Sein.
Das ist toll, ja, und eure gemeinsamen Abenteuer, die sind ja schon früh gestartet. Aaron, du warst ja schon als Kind mit dabei, mit Papa auf großen Reisen, haben wir damals schon drüber gesprochen. Jetzt aber seid ihr ganz bewusst hier geblieben, in Deutschland. Achill, was hat euch so gereizt daran, jetzt mal wirklich vor der eigenen Haustür das Abenteuer zu suchen?
Naja, es war eigentlich so, dass wenn wir beide, Aaron und ich, natürlich über die Jahre in relativ weltfernen Regionen so unterwegs sein durften, konnten, wollten, das war schon spannend. Aber irgendwann hatten wir so beide für uns das Gefühl, dass die Zeit dafür reif war, auch mal das eigene Land intensiver kennenzulernen. Also wir wollten zum Beispiel Deutschland, was wir gar nicht so richtig kannten, Landschaften, Stimmung, Menschen, ja, Orte und vor allen Dingen auch Geschichten und Geschichte so ein bisschen erfahren. Wie kann man das natürlich besser als zu Fuß?
Absolut, richtig schön. So eine Wanderung durch Deutschland. Jede kann das auch nachmachen. Und deswegen ganz viele spannende Geheimtipps heute hier in dieser neuen Episode.
Rausgehört.
Ja, jetzt ist natürlich die Frage, die ganz am Anfang immer gerne gestellt wird, euch wahrscheinlich auch schon öfter. Aaron, ich stelle sie dir auch mal. Wer bitte hatte diese Idee? Papa und Sohn wieder raus, diesmal in Deutschland. Wer hatte die Idee?
Ja, also ehrlicherweise ist so, dass Papa schon einige Geschichten mal auch für Reportagen, Magazine hier in Deutschland umgesetzt hat. Und ich durfte dann, als ich auch noch kleiner war, immer mal dabei sein und dann war es so, dass ich gemerkt habe, auch wenn man ja auch mal beruflich in Deutschland unterwegs ist, auch sag ich mal, ich bin ja sonst Kameramann für den NDR und man kriegt viel mit, dass man aber dann auf der anderen Seite merkt, hey, ich kenne ganz viel vom eigenen Land gar nicht und das hat mich total interessiert und dann habe ich Papa das vorgeschlagen und dann musste ich aber auch nicht lange irgendwie Überredungskünste anwenden, dann war er sofort dabei.
Ach, schön. Ja, ihr seid ja ein eingespieltes Duo. Wahrscheinlich, wenn einer eine Idee pitcht, dann weiß er schon grob, was der andere so denken könnte darüber. Ich glaube schon, manche, wenn sie das so hören, Abenteuer denkt man jetzt eben nicht zuerst an Deutschland. Euch ging es ja vielleicht auch so. Vielleicht sagen sogar manche, Deutschland ist erstmal langweilig, aber genau das Gegenteil ist ja der Fall. Wie habt ihr denn die Route dann zusammengestellt und auch dafür gesorgt, dass Deutschland besonders spannend für euch werden konnte?
Also wir haben uns 3 Monate Zeit genommen. Das hatten wir beide so besprochen. Wollten durch 6 Bundesländer, also zum Beispiel, es ging im Norden los, Schleswig-Holstein, dann Mecklenburg-Vorpommern bis runter nach Bayern. Und dann haben wir natürlich tatsächlich die Landkarte ausgebreitet auf dem Küchentisch und überlegt, Mensch, welche Route nehmen wir?
Ja.
Und da sind wir aber relativ schnell einig geworden. Also von der Nordsee, also sind wir gestartet in St. Peter-Ording am Wattenmeer. Unglaublich toll. Wir haben natürlich auch an die unterschiedlichen fotografischen Möglichkeiten gedacht. Und das Wattenmeer, wenn du das gegenüberstellst im Süden, Zielpunkt ist dann die Zugspitze, höchster Berg Deutschland, also und dazwischen viel, viel Wald und Straße und alles, Burgen und dieses und jenes, das war schon ganz toll. Wir haben aber von vornherein beide gesagt, wir haben eine grobe Route, aber wir lassen uns auch inspirieren von Menschen, die einfach so uns dann Vorschläge machen, da müsst ihr noch mal hin und macht mal hier und einen Abstecher und so. Insofern ist eine Strecke von 1600 Kilometern in 87 Tagen zusammengekommen. Und ein wichtiger Aspekt war auf alle Fälle das grüne Band, also unsere ehemalige deutsch-deutsche Grenze, die ja heute ein großes Schutzgebiet geworden ist für Pflanzen und Tiere.
Ja, dazu habe ich gleich auch noch ein paar Fragen, weil das eine sehr schöne Strecke ist, die man ja auch wunderbar nachwandern kann. Aaron, wie hast du es so für dich im Kopf hinbekommen, dass Deutschland immer mehr zu so einem, ich sag mal, Abenteuerspielplatz geworden ist, schon in der Planung?
Ja, es ist ja einfach, wie Papa das eben geschildert hat, wenn man die Landkarte ausbreitet auf den Tisch, das gehört so für uns auch dann als Ritual vor jeder Reise so dazu, dann merke ich auch jetzt wieder, wir planen auch gerade was Neues, da fängt es an zu kribbeln, eigentlich fast egal, wo es hingeht, ja. Und dann macht's Spaß und für mich war auch, wie eingangs eben gesagt, ist ganz spannend, dass ich, obwohl man eigentlich denkt, na gut, Deutschland kennt man, ich aber gemerkt habe, es gibt doch vieles, was ich nicht kenne und fand es auch toll, mich dann auf dieser Reise auch überraschen zu lassen. Also das haben wir ganz bewusst beide gesagt, dass man natürlich sich eine Route vornimmt, aber dass wir uns auch einfach mal treiben lassen wollen, ganz wichtig ins Gespräch mit Menschen kommen wollten, was auch geklappt hat und so man dann ganz viele unterschiedliche Begegnungen hat und auch merkt, zu deiner Frage, Mensch, Deutschland hat auch echt geile Landschaften und das macht Spaß, da unterwegs zu sein.
Ja, lass uns mal an den Anfang gehen, an den Start gewissermaßen. Gestartet seid ihr ja in Schleswig-Holstein, also ganz oben im Norden, St. Peter-Ording, habt ihr gerade schon kurz beschrieben. Wie waren so die Gefühle? Weil am Anfang ist ja immer dieser Optimismus da und dieser Abenteuergeist, dann noch Papa und Sohn. Ihr habt euch wahrscheinlich sehr gut gefühlt in dem Moment. Mit welchen Gefühlen seid ihr so gestartet in euer Deutschland-Abenteuer?
Gute Gefühle. Es ist immer toll wieder für uns beide. Da empfinden wir sehr, sehr gleich. Man will dann raus, man will was erleben, man will was sehen, Menschen treffen. Nein, da sind wir immer unglaublich motiviert. Ich glaube, der Begriff Motivation ist auch immer wichtig. Woher kommt er aus seinem Inneren? Es gibt ja sogar inzwischen, haben wir beide erfahren, ein sogenanntes Fernweh-Gen. Ja, das also im Grunde, wir können eigentlich gar nichts dafür, man muss los. Und insofern war das schön, dass wir dann dementsprechend an der Nordsee oben bei St. Peter-Ording dann unseren Rucksack geschultert haben. Sehr reduziert natürlich vom Gepäck. Maximal hat jeder nur 15 Kilo dabei gehabt. Damit auch die Lust am Wandern nicht verloren geht. Und dann geht es die ersten 200 Kilometer so durch die norddeutsche Tiefebene, nämlich rüber zur Ostsee, Travemünde, dann über den Dassauer See nach Lübeck. Und dann kommen wir auch schon zum grünen Band, die ehemalige deutsch-deutsche Grenze. Und dann taucht man natürlich ein in ein großes Stück Natur, Wald, Tiere, satt. Und das über viele Wochen begleitet dann durch den Harz und immer tiefer und tiefer gen Süden, wo man natürlich wirklich reichlich erlebt. Also was haben wir da alles an Tieren erlebt, zum Beispiel am grünen Band?
Ja, da waren also für mich so ein bisschen, muss man sagen, fast Kanada-Feeling. Ganz besonders, dass wir auch auf Wölfe getroffen sind. Und das schon dann irgendwie ja was Besonderes, was man ja oftmals gar nicht so mit Deutschland vielleicht verbindet. Und dann natürlich ja Wildschweine, Eber. Ich kann mich an eine Situation erinnern, wo es unglaublich geregnet hat. Und dann sind wir so auf so einen Hochstand, so einen Jägerhochstand, geflüchtet, um uns da ja so einen Unterschlupf zu suchen. Und am nächsten Morgen wollten wir weiter. Der Regen hatte sich ein bisschen verzogen, das Unwetter. Und auf einmal raschelte das ganz laut so unter uns. Und dann guckten wir runter und da war eine ganze Horde Wildschweine, dann auch mit Frischlingen. Und ja, so einen wilden Eber will man dann nicht unbedingt gegenüberstehen. Das sind ganz schöne Brocken. Ja. Und dann haben wir noch ein bisschen gewartet, bis sich die Herde verzogen hat.
Ja, vor allem Bärenspray, wie damals, hattet ihr ja nicht dabei, ne? Ihr wart ja nicht irgendwie auf gefährliche Tierbegegnungen vorbereitet, kann ich mir vorstellen.
Nein, solche Sachen hat man natürlich hier in Deutschland nichts dabei, aber wir waren dann schon verwundert, wie Aaron eben sagte, das Treffen mit den Wildschweinen und dann natürlich plötzlich an einem Abend Wölfe. Man hört dann das Wolfsgeheul. Wir sind dann nachts raus aus dem Zelt und dann auch natürlich noch Mondlicht. Also es war schon toll. Wir haben es dann so in 40 Meter Entfernung, haben wir dann deren Augen gesehen. Und morgens rund um unser Biwak waren ganz, ganz viele Wolfsspuren. Also das ist schon spannend. Hätten wir gar nicht erwartet, sowas dann letztendlich hier auch in Deutschlands Wäldern dann zu erleben.
Wie ist das denn so entlang der ehemaligen deutsch-deutschen Grenze, wenn man da so sein Zelt aufbaut, wenn man da auch übernachten möchte? Wie fühlt sich das an? Ist das schon immer sehr ähnlich, Flora und Fauna, wie man es halt kennt? Oder immer wieder auch überraschend, wenn man da morgens das Zelt zumacht und morgens wieder aufmacht, dass da auch mal ganz überraschend irgendwie über Nacht sich das Klima geändert hat, dass es mal kalt ist morgens, kann ich mir vorstellen, mal andere Geräusche auf einmal da sind, dass Deutschland euch da auch überrascht hat?
Ja, also ich muss sagen, dass ich es ganz toll fand, landschaftlich, aber auch zum täglichen Rhythmus, den du eben so angesprochen hast, den man natürlich hat, mit Zelt aufbauen, schlafen, Zelt abbauen, aber dass ich diese Reise als unglaublich vielfältig empfunden habe und immer noch im Nachhinein empfinde, weil wir unglaublich viele Begegnungen mit Menschen hatten und es halt nicht so war, wie wenn man jetzt zum Beispiel in der Sahara unterwegs ist, dann ist das auch landschaftlich toll, aber letztendlich gehen wir so für uns, man sucht sich abends einen Lagerplatz und dann gehst du halt weiter und das ist alles so doch ja von sich selbst bestimmt und hier war es natürlich auch beim Thema Zelten oder so, was ja in Deutschland so nicht ganz legal ist, immer so, dass wir natürlich geguckt haben, dass wir mit Forstarbeitern, mit Bauern sprechen oder so und die gefragt haben, hey, wisst ihr, können wir irgendwie bei euch auf dem Land das Zelt aufschlagen oder so und dadurch war man auch ganz anders auf der Suche, zum Beispiel nach Übernachtungslagern, ist mit den Leuten ins Gespräch gekommen und irgendwie war es immer anders. Also ich kann mich zum Beispiel auch an eine Nacht erinnern, wo es dann auch wieder angefangen hat zu regnen. Das zieht sich bei so einer Reise bei Deutschland auch dann durch und wir dann Bauern gefragt haben, ob wir da irgendwie auf dem Feld unser Zelt aufschlagen können, der meinte ja überhaupt gar kein Problem und dann schaut der uns so an, wir haben erzählt, was wir machen und dann hat er uns ein Nachtlager in seiner Scheune bereitet und das sind natürlich ja ganz andere Momente, wo man auch ganz unterschiedlich übernachtigt und das war cool.
Also da muss ich sagen, da fällt mir geradezu ein, was Aaron sagt. Also jenseits der wirklich traumhaften Landschaft und Natur, die man entlang des grünen Bandes erlebt und dann die Artenvielfalt der Tiere, also was haben wir da alles gesehen, neben Wölfen auch Rehe, Hirsche, Salamander und Fischotter, ist natürlich sehr, sehr beeindruckend, auch die Begegnung mit den Menschen, wenn man in die kleineren Dörfer und Ortschaften kommt. Ja. Und dann taucht man so ein bisschen ein, auch, sage ich mal ganz offen, so in die deutsche Geschichte. Ist ja nun noch nicht so lange her, gerade 30 Jahre mit dem Mauerfall. Und da triffst du natürlich auch viele Menschen, jung wie alt, aber besonders die Älteren, die natürlich dann ganz offen auch sehr freundlich ihre Lebensgeschichte erzählen, die oft sehr berührend ist, weil sie natürlich immer durch Mauerfall und Mauerbau geprägt ist. Und diese einzelnen Schicksale haben dann schon dazu geführt, guck mal, Aaron ist 91 geboren, der hat die Mauer gar nicht so miterlebt. Und dann standen wir manchmal ja auch vor Mauerteilen, Stacheldrahtzäune, so museumsartig sind die ja am grünen Band übrig geblieben, um sich das anzuschauen. Und Aaron hat sich dann auch immer nur an den Kopf gefasst. Und gleichwohl merkt man aber durch die vielen Gespräche mit den Menschen entlang des grünen Bandes, ja, du lernst plötzlich so ein Stück Heimat kennen. Was ein seltsames Gefühl ist, auch für uns, die ja nun oft so im Leben sehr, sehr weit weg unterwegs waren in der Weltgeschichte. Und das nimmt man so im Rucksack dann auch weiter auf seinem Weg dann mit, ne?
Ich finde das ja eh spannend. Ich war selbst auch schon am grünen Band, zumindest in kurzen Passagen unterwegs, weiter östlich noch. Als wir gerade hier quasi sind, in Niedersachsen ist ja grob gerade der Punkt, wo wir gerade unterwegs sind. Mein Eindruck vom grünen Band war auch immer, es ist eine ganz spannende Mischung, dass die Natur sich teilweise die Grenze zurückerobert hat, die ehemalige Grenze, es ist dann gar nicht mehr sichtbar. Und dann geht man ein paar Kilometer weiter und auf einmal sind da genau diese Grenzzäune, diese Wachturmanlagen, man sieht teilweise auch noch diese Strecken, die da gemauert wurden, damit die Fahrzeuge an der Grenze langfahren konnten. Also so ein Wirrwarr der Gefühle, was einen da auch begleitet. Und Aaron, für dich ist es ja ein Stück weit dann Geschichte zu erlaufen, zu erleben in dem Moment.
Ja, das war total spannend, weil man natürlich, sag ich mal, so ganz klassisch formuliert so die Themen aus dem Geschichtsbuch, aus der Schule kennt, so, ja, ne? Und natürlich ist das auch bei uns immer noch präsent, aber ich muss sagen, so bei mir und auch vielen Freunden und Kollegen ist das Thema ja eigentlich gar nicht mehr so da, was ich glaube gut ist, weil das war halt sozusagen vor unserer Zeit und da merkt man aber, ja, ich glaube, symbolisch ist es ganz gut, auch so wie du das eben beschrieben hast, vieles ist zusammengewachsen und ist da wieder irgendwie fest und gut und neu und einiges halt noch nicht. Und das ja nicht nur auf die Natur bezogen, sondern auch auf die deutsche Geschichte und die Menschen mal wirklich zu erleben und zu sehen, ist was komplett anders als ja das halt irgendwie im Buch zu lesen oder in irgendeinem Newsblog.
Ihr seid wahrscheinlich dann ja auch mal eingekehrt in Restaurants oder irgendwo mal im Kiosk irgendwas shoppen, so ein bisschen halt, was man braucht an Proviant. Und ihr habt wahrscheinlich dann ja immer auch direkt erzählt, was ihr dort vorhabt, dass ihr als Vater und Sohn Duo unterwegs seid, ein bisschen recherchiert. Ich kann mir schon vorstellen, dass ihr auch sehr spannende Geschichten dort erlebt habt. Was waren das so? Vielleicht habt ihr schöne Beispiele vom grünen Band jetzt ganz konkret.
Na, erstmal muss ich sagen, dass ich glaube, Papa ist so ein bisschen auf den Geschmack gekommen, dass wir nicht total im Outback unterwegs waren. Er hat auf dieser Tour einen siebten Sinn für Schwarzwälder Kirschtorte entwickelt, ja. Also ich glaube, das natürlich auch. Wir haben es dann mal ausnahmsweise auch auf der Reise ein bisschen gut gehen lassen. Mhm. Und klar, wenn man da dann sitzt und sich was bestellt und eine Pause macht oder auch nach dem Weg fragt, dann kommt man zwangsläufig ins Gespräch und tauscht sich aus.
Ja, das Tolle sind natürlich im Grunde genommen auch dann, was ich eben schon angesprochen hatte, die menschlichen Begegnungen dann. Wir haben Begegnungen dann auch zuhauf gehabt. Also ich sage einfach mal, Zimmermannsgesellen haben wir getroffen, die gerade auf der Wald sind, die von der großen, unbändigen Freiheit erzählen dann. Wanderschäfer, die sich Sorgen machen wegen der Wölfe. Wir haben auch mit Obdachlosen zusammengesessen und uns einen Linseneintopf geteilt. Dann fällt mir ein, eine ältere Dame, die aus einem Lebensmittelgeschäft kommt mit schweren Tüten, die erfährt dann von unserer Deutschlandwanderung und ganz süß greift sie plötzlich ins Portemonnaie und gibt mir einen 10-Euro-Schein und sagt, wenn Vater und Sohn unterwegs sind, könnt ihr das bestimmt gebrauchen.
Ach, schön.
Also viele wirklich freundliche, hilfsbereite Menschen. Und das, was du eben auch selber angesprochen hattest, wenn man abends dann in unterschiedliche Wirtshäuser, Gasthäuser dann geht und möglicherweise auch ein Übernachtungsquartier findet jenseits des Zeltens, ist es aber dann so quer durch Deutschland von Norden nach Süden, jenseits von großer Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft erfährt man auch sehr derbe und krasse Meinungsbilder,
ja,
die natürlich auch mit Ost und West zu tun haben. Und dann sitzen wir manchmal so in den Lokalitäten, hören dann auch manchmal vor allen Dingen den Leuten an den Stammtischen zu. Mhm. Und da haben wir schon manchmal das Gefühl gehabt, ohne zu kritisch zu sein, aber als wenn man in einem fremden Land ist. Man merkt, dass diese unterschiedlichen krassen und extremen Meinungen manchmal in diesem Land auch kaum noch unter einen Hut zu bringen sind. Auch das ist eine Erfahrung von Heimat, wie Menschen sich unterschiedlich entwickeln, unterschiedliche Meinungen haben. Und das ist nicht so einfach, also von Norden nach Süden dementsprechend so wahrzunehmen, ne?
Ja, klar. Ja, manchmal ist es dann wahrscheinlich auch spannend, einfach mal zuzuhören und nicht immer direkt zu widersprechen, sondern so ein bisschen dieses Gefühl aufzusaugen, wie die Menschen halt nun mal dort denken und sprechen. Das finde ich auch mal toll, wenn man so neue Regionen entdeckt. Wenn wir jetzt nochmal das grüne Band so betrachten, für alle, die es vielleicht nicht so genau kennen, das ist ja touristisch gar nicht so sehr erschlossen. Das ist ja ein Naturschutzgebiet und teilweise gibt es da auch gar keine richtig ausgebauten Wege oder ausgeschilderte Strecken, sondern manchmal kämpft man sich auch so richtig dann quasi durchs Unterholz, ne? Wie habt ihr das so geregelt?
Ja, man darf nicht vergessen, also das grüne Band ist ja insgesamt 1400 Kilometer lang.
Ja.
Als es damals als Demarkationslinie Deutschland trennte von Norden nach Süden. Und insofern gibt es natürlich ausgebautere Teile, wo sich natürlich vor allem im Laufe der letzten drei Jahrzehnte Naturschützer dafür eingesetzt haben. Und manche Regionen sind tatsächlich so, wie du sagst, also da muss man suchen, das ist fast Urwald. Da gibt es keinen Pfad, keinen Weg. Da muss man natürlich dementsprechend vorher sich ein bisschen schlau machen, wenn man Lust hat, in die eine oder andere Region mal hineinzuwandern. Aber ich kann das unglaublich empfehlen, weil es ist jetzt nicht nur ein Eintauchen in ein wirklich tolles Stück Natur, sondern wie wir eben auch schon ein bisschen geschildert haben, es ist auch schon ein Eintauchen in die eigene Geschichte und das miteinander verbunden und dann noch zu Fuß. So, ja, also ich finde, also mir hat es immer sehr viel Spaß gemacht.
Ja, und ergänzend, gerade auf dem grünen Band, das fand ich auch so spannend. Also du hast die Geschichte, du hast die spannende Natur und dann macht es das Unterwegssein, fand ich auch total abwechslungsreich, dass du nicht immer nur, sag ich mal, durch den Wald gehst, so Outback-mäßig oder nur auf dem Wanderweg, sondern hast eine Mischung, kommst dann auch immer wieder zwangsläufig durch ganz, ganz kleine Ortschaften und das hat jeden Tag irgendwie auf dieser Wanderung anders gemacht.
Wir können ja mal schauen auf die Passagen so durch Sachsen-Anhalt, durch Thüringen, was ja auch wirklich sehr spannende ehemalige ostdeutsche Gebiete sind, die vielleicht touristisch auch gar nicht so oft ganz oben auf der Wunschliste stehen, kann ich mir vorstellen, aber umso spannender sind, weil ich meine, wie oft war man schon bewusst in Sachsen-Anhalt oder Thüringen, hat sich das erwandert, dort die Menschen auch getroffen. Wie habt ihr diese beiden Bundesländer erlebt, die vielleicht viele noch gar nicht so wirklich kennen als touristische Attraktionen?
Also jenseits unserer gemeinsamen Tour mit Aaron und ich quer durch Deutschland, was Aaron vorhin auch am Anfang sagte, war ich ja schon einige Male in unterschiedlichen deutschen Regionen, besonders in Sachsen-Anhalt und Thüringen. Und ich muss sagen, ich bin ein großer Fan. Mhm. Lassen wir mal die Politik jetzt beiseite, ja. Und ein ganz großes Kino. Also wir haben zum Beispiel in Thüringen dann auch die Wartburg. Und bei Eisenach, also wo damals auch Martin Luther ja ein Jahr lang die Bibel übersetzte, dann vor Kirche und Kaiser sich versteckt hat. Und dann gibt's die Drachenschlucht, man muss sich vorstellen, 2 Kilometer lang hoch aufsteigende steile Felswände. Und auf ganz, ganz, ganz schmal, fast nur 1 Meter breit, muss man da durch. Früher sollte da mal ein Drache entlang sich geschlängelt haben. Dann kommt man auf dem Rennsteig, 170 Kilometer, quer durch Thüringen, einer der schönsten Wanderwege Deutschlands. Also Wald absolut satt, wo man mehr als eine Woche dann unterwegs sind. Also unglaublich vieles an Naturschönheiten schließt sich da aneinander. Und vor allen Dingen hat man hier und da oft das Gefühl, man ist ganz alleine. Also jenseits der großen Touristenströme und bergauf, bergab. Und wie Aaron vorhin auch sagte, das erlebst du auch in Kanada. Das heißt, solche Sachen haben wir in Deutschland auch. Und das ist schon ganz spannend zu erleben und das so wahrzunehmen für uns beide, wo man sich manchmal anguckt und sagt, wow, das hätten wir gar nicht gedacht.
Auch 2 Nationalparks liegen ja mit auf der Strecke. Die könnt ihr, glaube ich, auch sehr empfehlen, oder?
Ja, also zum Beispiel ist der Hainich-Nationalpark. Und ja, unabhängig davon, dass das einfach ein ganz, ganz toller Wald ist, wo man wirklich wunderbar unterwegs sein kann. Es gehört da auch zum UNESCO-Weltnaturerbe und das ist ja so ein bisschen Fakten runter zu blättern, ist das der älteste Buchenwald Deutschlands und das wusste ich auch gar nicht und dann ist man da unterwegs und wir haben dann einen Ranger getroffen und dann hat er noch erzählt, gut, dass damals viele Militärtruppen dort Übungen gemacht haben und in diesem Buchenwald, also in den Stämmen, stecken heutzutage noch zum Beispiel ganz viele Kugeln und Granatsplitter. Und das hat dazu aber geführt, dass kein Sägewerk diese Bäume verarbeiten kann, weil das Metall halt in den Bäumen dass die ganzen Maschinen kaputt machen würde. Und nur deswegen ist sozusagen dieser ja wirklich tolle Naturkosmos so erhalten geblieben. Also heutzutage rückblickend wirklich ein Glücksfall so gesehen, sonst hätte man den wahrscheinlich schon längst irgendwie aus anderen Gründen abgeholzt. Und ja, das ist ein ganz, ganz toller Wald und da gibt's auch dann so einen Baumkronenpfad, wo man dann ja relativ hoch, circa so auf 24 Metern, so einen langen, langen Weg durch die Baumwipfel gehen kann und ja dann den Blättern, den Vögeln, ganzen Tieren, was da oben so ist, was ja sonst relativ fern für einen ist, wenn man auch zu Fuß unterwegs ist, auf einmal ganz nah sein kann, ein ganz anderes Naturerlebnis dadurch hat.
Man fühlt sich da oben wie Tarzan. Ne? Ja, so, ich meine, wir gucken immer hoch zu den Bäumen. Und jetzt musst du dir vorstellen, du bist mittendrin in den dichten Baumwipfeln, Blätterdächern. Also das war, ja, das ist großartig. Also ganz, ganz toll. Kann ich jedem empfehlen, wenn er mal in diese Region kommt, im Hainich-Nationalpark. Ganz, ganz tolle Leute, tolle Ranger auch, die an diese unglaubliche Natur auch sehr, sehr schön nahe bringen.
Ja, und im Kyffhäuser Nationalpark seid ihr ja auch noch gewesen. Der lag ja auch auf der Strecke. Echt praktisch.
Ja, also man muss sich vorstellen, Kyffhäuser, Mittelgebirge in der Mitte, rundum dichter Wald. Dann ragt so ein Berghügel auf und oben eben halt ein großes Denkmal. Denkmal für Kaiser Wilhelm I. und Kaiser Barbarossa. Jeder hat ja mal so Geschichte gehört, Kaiser Barbarossa und so. So eine Legende erzählt ja in diesem Berg, in diesem tiefen Felsblöcken, soll Barbarossa seit 800 Jahren leben und schlummern. Aber die Natur ist schon einzigartig. Man kann, das Denkmal ist 80 Meter hoch und da kann man raufklettern auf so einem Turm und hat einen wahnsinnig schönen Panoramaausblick, manchmal bis zum Brocken hin in den Harz, wenn bei klarer Sicht. Tolle Landschaften, ja, viel Weite, also lohnt sich schon so eine Begehung, das muss man wirklich sagen, ja.
Und ganz unterschiedlich. Also ich finde, gerade in Thüringen gibt es die Nationalparks und ich glaube, es sind 7 Biosphärenreservate, die unter unterschiedlichen Schutz stehen, weil die auch alle so unterschiedlich sind. Ja, und wenn man sich jetzt vorstellt, wir sind schon zu Fuß unterwegs und eigentlich ja gar nicht so schnell, ganz bewusst, um sich Zeit für die kleinen Dinge am Wegesrand zu nehmen. Und trotzdem, obwohl wir nur zu Fuß unterwegs waren, hatten wir das Gefühl, man kommt immer wieder in eine neue Landschaft. Also gerade auch in Thüringen mit der Saale, die da fließt und so, ist das unglaublich abwechslungsreich.
Wie war das so mit Thema Equipment? Weil wir werden gleich noch Schnee erleben. Das können wir schon mal als kleinen Teaser hier an dieser Stelle ankündigen. ihr wart ja, glaube ich, im Sommer unterwegs, oder? Also eigentlich leichtes Gepäck.
Ja, genau. Wir waren im Sommer unterwegs, also bis in den tiefen September hinein, 3 Monate. Ja. Und insofern ist man natürlich sehr reduziert, kann nicht an alles denken. Hier und da friert man auch mal. Und jenseits des Zeltes, wo wir dann hier und da dann in Wald und Wiese übernachten, sind wir dann auch hier und da mal in eine Pension gegangen, um auch mal zu heiß duschen. Man sieht ja, wenn man gerade vorhat, die einen oder anderen Ortschaften dann anzulaufen, sieht man im Laufe der Wochen und Monate natürlich schon ein bisschen landstreichermäßig aus. Ja. Und riecht auch dementsprechend. Also das gehört ja auch dazu. Und ich muss auch sagen, wir sind wirklich, also wirklich guter Stimmung immer unterwegs gewesen. Und gleichwohl muss man aber sagen, was Aaron eben ansprach, Saale, und dann schließt sich das Allgäu an und Bayern. Mhm. Und dann haben wir schon gemerkt, dann hast du so 1200 Kilometer zusammen erlaufen. Und dann ist man natürlich eigentlich auch so, ja, Adrenalin spielt eine große Rolle, die Begeisterung und Leidenschaft. Aber wir haben dann schon gemerkt, dass wir doch einige Blasen haben. Und auch Knie- und Fußgelenke schmerzen. Wir haben dann eine Notapotheke im Rucksack da auch dabei bei unserem kleinen Equipment und haben da die Blessuren dann dementsprechend dann auch verarztet und haben dann beschlossen, auch obwohl wir so am Tag, ja, wir sind so zwischen 15 und 30, 35 Kilometer gelaufen, je nach Lust und Laune, haben dann aber gesagt, nee, komm, wir nehmen ein paar Gänge raus, gehen jetzt langsamer, um auch unsere Beine und Füße so ein bisschen zu schonen. Und überall steht ein Holzkreuz mit dem Jesus dran und. Also schon ganz spannend. Vor allem die Sprache wird völlig anders, wenn du dann in die Lokalitäten kommst. Ja. Und da gibt es natürlich deftige Wurstplatten, Schweinsbraten, Sauerkraut und all sowas. Plötzlich ein anderes Stück von Deutschland, was man kennenlernt und auch wieder eine ganz andere Landschaft.
Ja, also du merkst, bei der Verpflegung hatten wir auf alle Fälle keine Probleme.
Sehr gut. Und sonst aber alles dabei gehabt oder musstet ihr zwischendurch auch mal bei Globetrotter gerade nochmal shoppen gehen?
Naja, es ist ja das Gute, ist ehrlicherweise, dass wir da schon uns, egal bei welcher Reise, auch hierbei, immer probieren, wenig mitzunehmen, aber die Sachen, die man mitnimmt, dann, ja, das klingt so altweise, aber doch auf Qualität zu achten, so, ne? Also, dass man, auch wenn man jetzt in Deutschland hat, aber eine Outdoor-Hose hat, die irgendwie reißfest ist und auch eine Wassersäule eventuell hat und so weiter und so fort. Und insofern hatten wir das Glück, dass da wirklich jetzt nichts kaputt ist, weil man dementsprechend sich aber schon bei Globetrotter dann auch vorher ausgedeckt hat. Und obwohl ich sagen muss, das darf man gar nicht sagen, aber Papa ist so jemand, der wandert nach wie vor auch manchmal in Jeans. Ja,
ja, stimmt. Ja,
cool.
Ja, ich habe mir das irgendwie so angewöhnt, fühle mich dann ganz wohl und es sei mir verziehen, aber jeder hat so seine kleine Marotte.
Davon habt ihr wahrscheinlich auch wieder viel kennengelernt. Habe ich gleich auch noch ein paar Fragen zu, ne? Euer Verhältnis und so, was die Wanderung mit euch gemacht hat. Lasst uns erst noch mal die letzten Kilometer und die Zugspitze erklimmen, weil da genau kam ja auf einmal der Schnee auf euch zu. Was für ein Gefühl war das? Es ist ja oft so, dieses Mikroklima, gerade da unten in Bayern, in den Bergen, von jetzt auf gleich, von Sonne bis Schnee, alles dabei, auch schnell wechselnd. Wie habt ihr das erlebt, dass auf einmal der Schnee kam?
Ja, wir sind dann durch Bayern, wie gesagt, durch, kamen dem Gebirge immer näher. Und dann hatten wir schon so Mitte September und plötzlich riesiger Schneefall. Und das hat uns natürlich total überrascht. Wir sind dann in Ehrwald geblieben, kleiner Ort in Tirol, wo wir auch Freunde kennen. Haben wir 2 Tage abgewartet. Das Wetter wurde dann besser. Dann zur Zugspitze hoch. Das war das Ziel unserer Reise, ja. Und da hat es uns dann auf 2000 Meter nochmal erwischt. Also wirklich heftiger Sturm, ein unglaublicher Schneefall. Wir haben dann unser Biwak aufgebaut. Aber schon nach 2-3 Stunden sagte Aaron auch, Mensch, ich glaube, es ist besser, wir steigen wieder ab. Das wurde zu heftig da oben. Also sind wir abgestiegen im Dunkeln, so mit Kopflampe und so wie gespenstische Schemen. Dann auf 1000 Meter abgestiegen, haben da wieder das Biwak am Abend aufgebaut und haben dann 2 Tage tatsächlich ausgeharrt, auf besseres Wetter gewartet. Das kam dann auch. Und dann sind wir endlich hochgekommen zur Zugspitze und das war zwar durch den Schneefall auch im September eisig kalt, alles war oben zugefroren, die ganzen Geschäfte und Aufbauten und Wetterstationen, aber ein stahlblauer Himmel, nicht? Und wir hatten irren Weitblick, ne?
Ja, das war toll, ein wunderbarer Abschluss, wenn man dann da oben steht. Es wurde uns nochmal ein bisschen schwer gemacht und abenteuerlich, Ja, das war ein sehr, sehr schöner Abschluss, wenn man da steht nach ja fast 3 Monaten, die man unterwegs war und dann über die ganzen Berge und Täler so schauen kann.
Wie ging es euch in dem Moment? Ich kann mir vorstellen, so eine Mischung aus braun gebrannt, Muskelkater, happy, dass es zu Ende ist, aber auch so ein bisschen traurig, dass es zu Ende ist. Irgendwie so ein Gefühlswirrwarr an der Stelle auch wieder, oder?
Ja, das Entscheidende ist ja immer, wenn man so lange unterwegs ist, dass eigentlich das Ziel immer weniger wichtig ist. Man will zwar irgendwann ankommen, aber man merkt natürlich, und das ist ja das Entscheidende, finde ich, beim Reisen, beim Unterwegssein, gerade wenn man zu Fuß läuft, dass der Weg eben halt, ist ja eine alte Weisheit, eigentlich das Ziel ist. Das heißt, man freut sich jeden Tag weitgehend darauf, unterwegs sein zu können. Und deswegen genau das, was du eben ansprichst, entsteht natürlich jenseits der Freude auch immer ein bisschen Wehmut und Leere, weil man plötzlich das erreicht und geschafft hat, was man sich vorgenommen hat. Aber trotzdem war es ein wunderbarer Augenblick, den wir natürlich gemeinsam auch sehr, sehr genossen haben.
Ja, auf jeden Fall. Und ich muss gerade daran denken, weil mich neulich jemand gefragt hat, Aaron, wie ist denn das auf deinen Reisen? Hast du dann irgendwann auch mal die Nase voll und willst nach Hause oder wann ist so das Maß voll? Und ich bin niemand, der Heimweh hat, aber es ist schon so, wenn wir in ganz anderen Regionen unterwegs sind, dann gibt es manchmal so Kleinigkeiten, auf die man sich dann zum Beispiel freut, wenn man hier bei uns ja Hamburg nach Hause zurückkommt, sei es irgendwie ein bestimmtes Brot oder sonst irgendwas. Und das Besondere war bei dieser Reise, da fehlte mir so gar nichts, weil rein theoretisch, wenn man jetzt irgendwas unbedingt ja gewollt hätte, hätte man sich das immer irgendwie holen können. Ja. Und das war schon so, dass ich dachte, so, ich bin im Flow, aber hier ist jetzt irgendwie Deutschland vorbei. Was machen wir denn jetzt? Ich würde eigentlich gerne noch weiter wandern, gerade wenn man dann dieses Bergpanorama da so vor sich ausbreiten sieht.
Ja, vielleicht nächstes Mal einmal komplett an der Außengrenze Deutschlands lang wandern. Das könnte auch nochmal was sein. Ein Highlight hatte ich, glaube ich, mir noch notiert. Und zwar, ich meine, es war der Eibsee. Ja, der Eibsee, genau. Da hattet ihr beschrieben, wir haben ja vorher schon ein bisschen kurz gequatscht, dass man so mit Gebirge im Hintergrund so ein Gefühl von Kanada fast hatte. Vielleicht könnt ihr das nochmal beschreiben, diesen ganz besonderen Moment, auch diesen Sonnenaufgang, den ihr da erleben durftet.
Ja, also für uns ist für uns beide der Eibsee ein absolutes Naturhighlight, weil es da wirklich ein ganz besonderes türkisfarbenes Wasser gibt, also auch fotografisch. Ich finde, die Farben sind ja echt der Hammer, muss man einfach mal so sagen. Und in diesem See gibt es ganz viele kleine Inseln und dann gibt es einen Rundweg, der ist so circa 9-10 Kilometer lang, glaube ich. Und man muss schon sagen, das ist dann wieder Deutschland, Land der Kontraste. Am Tag, jetzt so ein bisschen als hier Globetrotter-Insider-Tipp, macht bitte einen großen Bogen um diesen See, weil das ist dann auch einfach ein touristisches Naturhighlight. Und das ist voll und da kommt man nicht so auf seine Kosten. Aber morgens, wir waren zum Sonnenaufgang da, keine Menschenseele, ganz, ganz ruhig und man hat das Wettersteingebirge mit der Zugspitze so im Hintergrund, da ging die Sonne auf und ja, wenn man da alleine dann unterwegs ist in diesen Mischwäldern mit dem See, mit den Inseln, mit dem Gebirge im Hintergrund, nicht ganz so die Ausmaße wie in Kanada, aber man kann sich da schon sehr, sehr gut wegträumen.
Seid ihr auch mal spontan dann noch abgetaucht, einfach mal schwimmen gehen in so einem richtig schicken See?
Ich muss ja gestehen, manchmal macht man das, aber ich bin eine unglaubliche Frostköde, ja. Ich komme nicht gut mit Kälte zurecht. Vielleicht sind wir deswegen auch so oft eher in den Wüsten oder so unterwegs gewesen. Also das gehört dann auch dazu. Wenn man rauskommt, dann ist das immer wahnsinnig erfrischend. Das ist toll, aber ich bin da oft eher zurückhaltend.
Nee, aber wenn Aaron gerade so spricht, da vom Alpsee in Bayern, ist ja einer der schönsten Seen der Bayerischen Alpen. Und dann ziehen einem plötzlich, also mir jedenfalls, so Bilder durch den Kopf. Ich kann nur sagen, wenn man mal die Möglichkeit hat, das zu erleben, ganz großes Kino, das ist wirklich toll, ganz, ganz schön, dass wir noch solche einzelnen Naturflecken hier bei uns im Land auch noch haben.
Also ich glaube, man kann schon sagen, wenn man vorsichtig einen Strich drunter macht, Fazit, Deutschland kann eine Menge, ist überraschend vielseitig. Was sind so die Tipps, die ihr anderen mitgeben würdet, die es ähnlich wie ihr mal erleben möchten?
Naja, wir haben jetzt ja zu dieser Reise auch eine Show, seitdem wir seit kurzem unterwegs sind und dann ja auch in den ganzen Globetrotter-Filialen, die zeigen wollen. Und eine Frage, die jetzt ein paar Mal kam, als wir angefangen haben, die Show zu zeigen, waren, ja, welche Route sollen wir denn nehmen? Welche Karte? Gibt es irgendwie diesen einen Wanderweg? Und A, gibt es den nicht so quer durch Deutschland richtig? Und B, ist das dann auch immer sofort mein Tipp, wo ich sage, lass dich treiben. Also man braucht natürlich irgendwie ein Ziel. Ich glaube, das ist auch wichtig für die Motivation. Aber gerade wenn man im eigenen Land unterwegs ist, gibt es so viele einzelne kleine Highlights, die sich lohnen zu entdecken. Mhm. Und die kann man nicht alle irgendwie auf diesem einen Pfad irgendwie so markieren. Und deswegen eine Karte einpacken. Zu viel Equipment braucht man nicht. Essen, haben wir schon gesagt, gibt es. Und dann einfach einen Fuß auch hinter den anderen setzen und loswandern.
Ja, das ist, glaube ich, ganz wichtig, was Aaron sagt. Offen sein, gar nicht so festgelegt sein, auch offen sein, nicht nur für den Weg, der vor einem liegt, den man vielleicht einschlagen will, auch für die Menschen. Die sind wirklich wahnsinnig Vielfalt. Und wenn man so darüber spricht, wie wir jetzt hier eben, merkt man auch, mir gehen unglaublich viele Menschen durch den Kopf, die wir getroffen haben. Und die nimmt man ja auch in seinem inneren Rucksack mit. Das ist schon toll. Viele Meinungsbilder, viele Ideen, viele Inspirationen, die man auf so einem Weg mitnimmt. Sich einfach so, ja, als wenn man ins kalte Wasser springt nach dem Motto, komm, wir machen Deutschland mal. Und das muss jetzt nicht unbedingt 2-3 Monate sein. Es kann auch manchmal über verlängertes Wochenende sein. Zum Beispiel der Harz fällt mir gleich ein. Ich bin auch ein großer Fan des Harzes. Und da waren wir oft unterwegs, jetzt auch auf dieser Tour, vom Brocken über Schierke und die Städte, Wernigerode und, die Thaleschlucht. Also tolle Region, sich einfach mal aufmachen. Ich glaube, das war auch das Schönste an unserer Deutschlandstour, müssen wir sagen, da sind wir uns, glaube ich, einig, einfach losgegangen zu sein, nach dem Motto, komm, wir machen das einfach mal.
So, und Vater und Sohn, die Kombi scheint ja zu funktionieren. Ihr sitzt auch nebeneinander, teilt euch das Mikro. Also euer Verhältnis ist vielleicht sogar noch besser geworden dadurch, oder?
Ja, ich glaube, ne, das hatten wir, glaube ich, im letzten Gespräch schon mal gesagt, als wir über Kanada gesprochen haben, dass es nach wie vor so ist, dass man sich auf jeder Reise neu kennenlernt. Und das gerade, wir haben so darüber gesprochen, was war jetzt in Deutschland anders. Es ist schon, jeder, der so ein bisschen mehr im Outdoor-Segment unterwegs ist, weiß, dass einfach Verpflegung, Nahrung eine große Rolle spielt. Und das hatten wir so noch nie. Also wir sind immer sonst sehr, sehr spartanisch unterwegs. Und dass man mal zusammen auch so in Gartencafés einkehrt, in Gasthöfe und so weiter und so fort. Und dadurch auch nicht nur mit den Menschen, aber auch untereinander, ja, bei den unterschiedlichsten Gerichten ja sich austauscht und ganz spannend auch vor allen Dingen bei Papa ganz viele Erinnerungen, hatte ich so das Gefühl, aufgeploppt sind und er mir Geschichten erzählt hat, auch aus seiner Jugend, die ich noch gar nicht kannte, obwohl wir ja viel Zeit schon in der Vergangenheit zusammen verbracht haben, daran lag es nicht, aber es braucht ja auch immer manchmal so eine Initialzündung, über das ein oder andere zu sprechen, und da war Deutschland, glaube ich, auch ein guter Motivator, mal ganz andere Themen anzusprechen.
Herrlich. Also ich würde am liebsten direkt hier aus dem Podcast-Studio loswandern, einmal durch Deutschland. Das ist so schön.
Das Tolle ist, das kann man ja. Man braucht ja keinen Flieger oder sonst was. Ja, wie Papa meinte, dann einfach los. Ja, ich gucke hier gerade aus dem Fenster in Hamburg und hier ist jetzt gerade Schnee gefallen und auch das ist schön. Aber genau, einfach machen. Ich glaube, das ist wichtig.
Ja, gibt ja auch keine Ausreden. So ist es. Einfach vor die Tür und los geht's. Absolut. Ist ja auch immer wieder Thema hier im Rausgehört-Podcast, was man in Deutschland alles Tolles erleben kann. Zum Beispiel eine Empfehlung, Episode 37 mit Christo Förster gab es da. Das ist ja Mr. Mikroabenteuer, kann man sagen. Der war von der Zugspitze bis nach Sylt unterwegs, also von Süd nach Nord, die entgegengesetzte Richtung. Passend auch zum Thema war Episode 5 mit Fotografin Mina Esfandiari, die damals zum 30. Jahrestag der Deutschen Einheit mit dem Fahrrad entlang der ehemaligen Grenze geradelt ist. Die Links habe ich auch in den Shownotes einfach mal hinterlegt. Mensch, ihr zwei, ich freue mich sehr, auch euch dann live zu erleben in den Stores jetzt bald hier von Globetrotter. Und ich wette, ihr habt es ja auch schon angekündigt, da steht bald wieder ein Papa-Sohn-Abenteuer an. Und ich hoffe sehr, dass wir uns bald wieder hören hier im Rausgehört-Podcast. Vielen Dank für eure Schilderungen und die Zeit.
Das würde uns total freuen. Gerne. Vielen Dank. Und ich freue mich auf die ganzen Gespräche, die wir dann in den Filialen haben. Das macht immer super viel Spaß hier im Podcast oder dann auch in den Filialen. Das sind immer ja tolle Veranstaltungen.
Und man darf euch alles fragen. Das ist ja das Tolle, ne?
Auf jeden Fall. Dank dir.
Bis dann, ja.
Mach's gut, ciao, ciao.
Die Polizei bittet um deine Mithilfe im Podcast Licht ins Dunkel, Cold Cases und ungeklärte Vermisstenfälle.
Der Neujahrsabend 2001. Eine 15-Jährige verschwindet an einer Bushaltestelle. Ohne Spur, ohne Abschied. Bis heute wartet ihre Familie auf Antworten. Ich bin Mike Mattis und in Licht ins Dunkel spreche ich mit den Ermittlerinnen und Ermittlern über den Fall Katrin Konert. Den bringen sie jetzt nochmal in die Öffentlichkeit und hoffen auf neue Hinweise.
Licht ins Dunkel und der Fall Katrin Konert. Ab 3. Dezember wöchentlich. Überall, wo es Podcasts gibt und auf podcastfabrik.de.